Hallo und herzlich willkommen zum Amerika-Update von T-Online Tagesanbruch. Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen respektablen Antrittsbesuch in Washington absolviert. Trotzdem wird die deutsche Industrie von Donald Trumps hohen Zöllen getroffen. Und immer noch weigert sich der US-Präsident im Ukraine-Krieg, den Druck auf Aggressor Putin zu erhöhen. Zugleich eskaliert der Streit zwischen dem mächtigsten und dem reichsten Narzissten der Welt. Donald Trump liefert sich mit seinem bisherigen Unterstützer Elon Musk eine öffentliche Schlammschlacht. Was folgt aus den jüngsten Entwicklungen in den USA? Darüber spreche ich mit zwei Amerika-Experten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Echo auf Friedrich Merz Besuch bei Donald Trump ist überwiegend positiv. Kein Eklat, keine öffentliche Konfrontation, kein peinlicher Moment. Das genügt heutzutage schon, um in Deutschland halbwegs zufrieden zu sein. Doch der kurze Antrittsbesuch des Kanzlers im Weißen Haus kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das transatlantische Verhältnis massiv gestört ist. Präsident Trump hat die Zölle auf Stahl und Aluminium auf 50% verdoppelt. Nun erwarten Ökonomen, dass möglicherweise Chinesen und Inder mit ihren Exporten den europäischen Markt überschwemmen könnten, was Firmen wie Thyssen und andere in eine Krise stürzen könnte. Angesichts des Ukraine-Kriegs antichambriert Trump mit Aggressor Putin. Am liebsten würde er ihm womöglich die Unterstützung der angegriffenen Ukrainer wohl ganz einstellen. Zugleich zwingt die US-Regierung die europäischen NATO-Partner, sehr viel mehr Geld für ihre Verteidigung auszugeben. 5% der Wirtschaftsleistung sollen beim NATO-Gipfel in Den Haag in rund 2 Wochen beschlossen werden. Und dann ist da noch das sonderbare Verhältnis zwischen Donald Trump und seinem bisher größten Geldgeber Elon Musk, dem Tesla-Chef und reichsten Mann der Welt. Im Streit über Trumps jüngstes Steuergesetz haben sich die beiden entzweit und beschimpfen sich nun gegenseitig auf ihren Social-Media-Kanälen. Ob ein gemeinsames Telefonat die Wogen dann wieder glätten kann, ist noch nicht ganz klar. Was folgt aus den jüngsten Entwicklungen in Washington? Für die USA, für Deutschland, für die Welt? Mein Name ist Florian Harms. Für diese Podcast-Folge habe ich 2 Gäste eingeladen. Zum einen unseren Amerika-Korrespondenten Bastian Brauns, der aus Washington zugeschaltet ist. Hallo Bastian.
Hallo nach Berlin.
Und zum zweiten den Hamburger SPD-Politiker Metin Hackverdi. Er ist der neue Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Herzlich willkommen.
Moin.
Bastian, die erste Frage geht an dich, weil du gemeinsam mit unserem Chefreporter Johannes Bebermeier Friedrich Merz Besuch in Washington begleitet hast. Wie lautet jetzt dein Fazit? Wie liefen die Treffen im Weißen Haus und im Kongress? Genügt das schon, dass man aus deutscher Sicht froh sein kann, dass ein Eklat vermieden wurde?
Ja, das genügt natürlich auf lange Sicht betrachtet nicht, aber man hat auch die Reaktion der Senatoren im Kongress gesehen, die ebenfalls sehr erleichtert waren, dass Friedrich Merz so erleichtert wirkte. Also jeder, der an guten deutsch-amerikanischen, an guten transatlantischen Beziehungen interessiert ist, der war einfach nach diesem Treffen erleichtert, weil es eben nicht zu einem Eklat gekommen ist. Aber wie du es eingangs schon gesagt hast, wir stapeln natürlich auch tief. Man muss aber auch fairerweise sagen, das war wirklich ein Antrittsbesuch. Man sollte jetzt nicht da eine Messlatte dranlegen, die irgendwie sagt, wir stehen hier kurz vor irgendeinem Durchbruch von einer Abschlussverhandlung oder so etwas. Da müsste man natürlich mit messbareren Ergebnissen hausieren. Aber in dem Fall war das ein gelungener erster Auftritt. Und man kann schon sagen, dass Friedrich Merz, der ja auch durchaus eine impulsive Ader hat, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es gab schon auch trotzdem 1-2 Momente, wo man auch hätte irgendwie ins Schlingern kommen können. Und insofern lief das alles rund. Donald Trump hat ihn als Freund bezeichnet mehrfach und hat gesagt, dass er die Deutschen liebt. Also mehr kann man sich eigentlich gerade von so einem Charakter wie Donald Trump, in dem Fall auch mit dem Hintergrund, was wir schon alles gesehen haben, glaube ich, kaum wünschen.
Wenn man diesen Pressetermin im Oval Office im Weißen Haus verfolgt hat, dann hat dort ja etwa 90% der Zeit Donald Trump gesprochen, vor allem über amerikanische Innenpolitik und auch nochmal ausführlich über seinen Vorgänger Joe Biden. Herr Hackverdi, was ist wirklich rumgekommen bei diesem Besuch von Kanzler Merz? Wie ordnen Sie es ein?
Naja, das war das erste Treffen nach den Wahlen, ja, nach den USA, also der Biden im Amt, so muss man das ja richtig sagen. Und wenn wir das jetzt an den Erwartungshaltungen messen, war das schon ein Erfolg, ja. Wenn wir das daran messen, wie Außenpolitik vor 20 Jahren gemacht wurde, dann natürlich nicht. Aber die Welt hat sich verändert. Wie Außenpolitik gemacht wird, hat sich verändert in den letzten Jahren. Und erst recht hat sich das im Weißen Haus verändert, wie wir alle wissen. So, unter diesen Umständen war das ein großer Erfolg. Warum? Erstens, es gab keinen riesengroßen Knall. Also es gab keinen Südafrika- oder Ukraine-Effekt, wie bei den beiden Besuchen der beiden Präsidenten im Oval Office. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich habe das Gefühl gehabt, und das ist wirklich nur eine Beobachtung, dass der US-Präsident tatsächlich versucht hat, nett zu sein. Das hört sich jetzt furchtbar trivial an, aber das versucht er überhaupt nicht immer zu sein. Also es muss ja einen Grund geben, warum er das versucht. So, da können wir jetzt spekulieren. Wir können spekulieren, dass er gerade andere Probleme hatte, weil er sich mit Elon Musk da schon sozusagen während des Gesprächs gebettelt hat und nicht noch was haben will. Es kann sein, weil der Kanzler so groß ist. Es kann sein, dass er sich gerührt gefühlt hat von den Geburtsurkunden seines Großvaters. Das mag alles sein. Wichtig ist nur, er hat es tatsächlich versucht. Übrigens in seiner Art, die wir auch manchmal unbeholfen finden, aber es ist etwas völlig anderes, als da einen Staats- und Regierungschef vorzuführen, wie das eben auch schon passiert ist. Das ist gut. Das Zweite, was ich eigentlich am bemerkenswertesten finde, ist, es war ja vollkommen klar, dass die großen Probleme, ich nenne jetzt mal als Beispiel Krieg in der Ukraine und Handelskonflikt mit der EU, dass es da kein, so wie früher, da hätte es ein Kommuniqué gegeben, das hätte man vorher abgestimmt, dann hätte man das unterschrieben und dann hätte es eine Pressekonferenz gegeben und dann hätte man die Ergebnisse formuliert. Das hat ja niemand erwartet. So läuft das jetzt hier auch nicht im Weißen Haus. Aber dass es dazu gekommen ist, dass Donald Trump durchaus seine Position darstellen kann, die wir, die der Kanzler, die wir in Deutschland nicht teilen, nämlich, dass der Krieg Russlands in der Ukraine verglichen wird mit einer Schlägerei von zwei Schülern auf dem Schulhof, wo beide je zornig sind und die man nur auseinanderhalten muss, damit die Prügelei aufhört. Das ist ein fundamentaler Unterschied, wie wir diesen Krieg betrachten. Das ist einer der ganz großen fundamentalen Unterschiede. Und es ist in dieser Sicht, was nicht gut ist fürs transatlantische Verhältnis, keine Frage. Es wäre besser, wenn wir das ähnlich betrachten würden. Aber es ist in dieser Lage gelungen, dass Friedrich Merz seine unterschiedliche Sicht der Dinge sagen konnte, klar machen konnte und trotzdem nicht in einem großen emotionalen Streit, in einer großen emotionalen Eskalation aus dem Oval Office gejagt wurde. Das ist schon ein bisschen mehr als nur einfach gute Laune. Ob das was wert ist für den nächsten G7-Gipfel oder für den NATO-Gipfel Ende des Monats, schauen wir mal. Aber jetzt ist das erstmal gar nicht schlecht. Und da kann man auch mal sagen, das hat der Merz ganz gut gemacht.
Also we agree to disagree. Wir sind uns einig, dass wir unterschiedliche Ansichten haben und sind trotzdem in speaking terms, können also miteinander reden. Ist das nicht ein bisschen wenig für so enge Alliierte, wie es die Bundesrepublik und die Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich sein sollten? Denn wenn wir jetzt nochmal auf diesen fürchterlichen Ukraine-Krieg schauen, dann kann man ja schon den Eindruck bekommen, die Amerikaner würden die Europäer und damit auch Deutschland jetzt mit diesem Schlamassel alleine lassen. Teilen Sie diesen Eindruck oder gibt es da noch die Chance, die Amerikaner wirklich am Tisch zu behalten, dass sie weiterhin massiv die Ukraine unterstützen?
Herr Harms, das ist doch die Frage aller Fragen, die dahinter steckt. Ja, ziehen die Amerikaner ihre Truppen aus Europa ab? Ja, wechseln die das Lager? Schlagen die sich auf die Seite der Russen? Oder liefern sie den Ukrainern noch weiter Waffen und unterstützen sie, damit wir in zukünftige Aggressionen Russlands deterren können, also dass wir die Russen abschrecken können? Und dazwischen spielt sich das hier ab. Es ist eine entscheidende Frage. Wenn die Amerikaner, wenn die US-Regierung tatsächlich sich entscheidet, ihr Engagement in Europa zu verringern, macht es einen großen Unterschied, ob sie das nächstes Wochenende machen oder erst in 10 Jahren. Das ist alles offen. Wenn sie ihre Maßstäbe anwenden, die gute alte Zeit des Kalten Krieges 1983, natürlich ist das zu wenig. Aber das ist nicht die Zeit 1983, es ist die Zeit 2025, die Zeit nach dem Angriff 22. Und nach einer Präsidentschaftswahl, die so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ja, das sind die Entscheidung der Amerikaner. Und unter diesen Umständen war das ein erfreuliches Ergebnis. Sind jetzt alle Probleme gelöst? Überhaupt nicht. Gar nicht. Sie sind übrigens auch kurzfristig gar nicht lösbar, wenn ich das mal bei dieser Gelegenheit erwähnen darf. Denn alle diese Probleme werden uns länger begleiten. Ich sage Ihnen voraus, dass wir in der Zoll- und Wirtschaft- und Handelsfrage, dass das eine längere Auseinandersetzung wird. Übrigens nicht nur mit der Europäischen Union, sondern mit ganz vielen anderen Staaten der Welt auch. Das ist eine prinzipielle Frage der US-Regierung. Und die Situation in der Ukraine lässt sich natürlich auch nicht innerhalb kürzester Zeit lösen. Wir sind in dieser Lage froh, dass wir überhaupt diese Basis haben, miteinander sprechen zu können. Und dass es ein Interesse gibt, im Weißen Haus diese Bilder, die wir gesehen haben, zu sehen. Das ist eine politische Message, ja, so wie es ein Interesse des Weißen Hauses gab, in Südafrika Bilder zu erzeugen, die wir gesehen haben. So, und da liegt der Fall bei uns eben anders. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Sie haben vollkommen recht. Verglichen mit der guten alten NATO-Zeit, Ost-West, ist das ganz, ganz schwierig. Aber das ist es nicht mehr. Wir haben eine multipolare Welt. Es entwickelt sich weiter. Rising China. Wir haben die Indien. Wir haben natürlich die Herausforderung mit dem globalen Süden. Wir leben in einer anderen Zeit, als sich dieses westliche Bündnis gebildet hat. Und mit den Herausforderungen müssen wir klarkommen.
Dann bleiben wir doch noch mal eben bei der Ukraine, Bastian, und schauen wir noch mal auf die amerikanische Sicht auf diesen Krieg. Nach allem, was wir erfahren, auch von Geheimdienstinformationen, bereitet Putin gegenwärtig eine Sommeroffensive vor und schickt also Zehntausende weitere Soldaten an die Front, vor allem im Nordosten der Ukraine, Sumy und Charkiw, geraten die Verteidiger immer stärker unter Druck. Wie würden die Amerikaner deiner Ansicht nach reagieren, falls dort tatsächlich der russischen Armee ein signifikanter Durchbruch gelingen sollte, sie möglicherweise sogar weiter Richtung Kiew vorstoßen könnten? Würde sich dann die amerikanische Sicht doch nochmal verändern?
Ja, also diese Anfänge dieser Sommeroffensive sehen wir ja bereits. Es gab ja auch wieder viele Tote in den vergangenen Nächten. Die Frage ist halt, welche Amerikaner würden wie reagieren? Und natürlich kommt es vor allem auf Präsident Trump an und in dessen Kopf kann ich natürlich nicht gucken. Was aber schon auffällt, auch bei Trump, ist, dass wenn, öffentlich deutlich ist, was Putin anstellt und es da viel Berichte drüber gibt, dann reagiert er darauf dann schon auch immer wieder, indem er das kommentiert und sagt, ja, das ist irgendwie gar nicht gut. Und klar, das bleibt bei ihm immer noch mehr auf diesem Schulhof-Schlägerei-Level, wie es Metin Hakverdi vorhin gesagt hat. Aber man merkt schon, dass Trump das gar nicht gefällt, was Putin da macht. Die Frage ist halt nur, ob er sich davon überzeugen lässt, die Sanktionen mitzugehen. Und die werden eben im Kongress gerade eben maßgeblich vorangetrieben durch den Senator Lindsey Graham, der eigentlich auch ein enger Trump-Verbündeter ist, vorangetrieben. Und das ist aber allerdings offen. Also ich kann das auch nicht beantworten, wie die Amerikaner dann reagieren würden. Aber ich nehme mal an, dass der interne Druck, auch der innenpolitische Druck nach wie vor, vor allem getragen von einer Bipartisan, also einer überparteilichen Mehrheit im Kongress getrieben, dass der Druck dann schon auch groß werden kann und der Präsident sich dann am Ende vielleicht doch dazu durchringt, den Druck auf Putin dann doch zu erhöhen. Also es gibt diese Theorie, dass Donald Trump versuchen will, eigentlich Russland auch aus geschäftlichen Interessen heraus irgendwie aus der engen Verbindung mit China herauszulösen. Ob das gelingt, ist nochmal eine ganz andere Frage, und deswegen wird aber erklärt, dass er deswegen eben mit Putin auch versucht, auf diesem Level irgendwie ihn halbwegs freundlich zu behandeln. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich heute so nicht beantworten kann. Das macht das Ganze auch so schwierig.
Dann schauen wir aber nochmal auf die Folgen dieser russischen Bedrohung. 5% der Wirtschaftsleistung sollen die NATO-Länder künftig für Verteidigung ausgeben, 3,5% für Waffen und Soldaten, weitere 1,5% für Infrastruktur, also Brücken, Straßen und dergleichen. Diese Zahl hat Trump jetzt durchgesetzt und beim NATO-Gipfel in Den Haag in rund 2 Wochen soll sie beschlossen werden. Jetzt hat die schwarz-rote Koalition, Herr Hakverdi, der Sie ja angehören, zwar massive Verteidigungsausgaben und ein Infrastrukturinvestment beschlossen und weicht dafür sogar die Schuldenbremse auf. Aber diese 5% sind ja nun mal jetzt Jahr für Jahr eine enorme Summe. Also mal runtergerechnet, derzeit wären das etwa 215 Milliarden Euro. Der gesamte Bundeshaushalt beläuft sich aber nur auf rund 500 Milliarden Euro. Woher also soll dieses viele Geld fürs Militär dauerhaft kommen? Und wofür müsste man dann sparen an anderer Stelle?
Bevor wir zur Sparfrage kommen, die relevant ist, ja, in der Haushaltspolitik ist das so, ist die erste Feststellung, glaube ich, die wichtigste. Wir tun das nicht, um einem amerikanischen Präsidenten zu gefallen, egal ob das ein Republikaner ist oder ein Demokrat. Wir tun das, weil sich die Sicherheitsarchitektur Europas im Februar 2022 in Luft aufgelöst hat. Wir sprechen darüber, über diese enormen Summen, über die Verfassungsänderung und übrigens darüber, dass Boris Pistorius der beliebteste Politiker Deutschlands ist, sprechen wir nicht nur, weil Donald Trump im Weißen Haus sitzt, sondern natürlich wegen des Angriffs im Februar 2022, wo wir uns selber, ich sage mal, bei aller Unterschiedlichkeit der politischen Analyse, die auch schon vorher stattgefunden hat, mit einem langen Vorlauf, Nord Stream 2, Georgien, Krieg und so weiter, doch in der Mehrzahl der deutschen Bevölkerung sich wenigstens diese Dimension nicht dass es schwer vorstellbar war, dass es so bedrohlich ist. Die Amerikaner, ganz technisch gesprochen, unsere Threat Assumption, also unsere Bedrohungswahrnehmung, hat sich fundamental verändert. Und bevor wir jetzt über Prozente reden, müssen wir darüber sprechen, sag mal, wie wollen wir eigentlich unsere Art zu leben in Freiheit, in Wohlstand zukünftig durchsetzen, wenn es offensichtlich auf unserem Kontinent mindestens eine Regierung gibt, die die Kapazitäten hat, und damit meine ich nicht nur die wirtschaftlichen Kapazitäten, sondern auch die gesellschaftlichen Kapazitäten, so einen Krieg so lange zu führen. Denn die Grundannahme war ja nicht nur, dass Russland die Ukraine nicht angreifen würde in dem Maße am Vorabend des 24. Februar 2022. Die Grundannahme wäre ja auch gewesen, selbst wenn sie angreifen würden und so scheitern in den ersten 3 Wochen, dann würde es sich Putin niemals leisten können, das 3 Jahre durchzuziehen mit Hunderttausenden oder sogar Millionen Toten und mit diesem riesigen Verlust in seiner Wirtschaft. Wir hätten gesagt, der Preis ist viel zu hoch, deswegen wird er es nicht machen. Und die Wahrheit ist, Herr Harms, er tut es. Er tut es. Und das ist doch in Wahrheit, jenseits der Frage, dass wir uns sehr verunsichert fühlen von der Rhetorik aus dem Weißen Haus, dass wir uns extrem nach innen gekehrt fragen müssen, stimmt unsere Art, die Dinge zu betrachten, was Sicherheit in unserem Land und auf unserem Kontinent angeht? Oder haben wir uns da an eine Situation nach 1945, dann später nach 1989 gewöhnt, dass wir eigentlich gar nicht das mitbringen, was es braucht, um unsere Art zu leben, zu leben?
Aber diesen Schock haben wir jetzt ja 3 Jahre lang verdauen können.
Den Schock, stellen Sie sich den Schock mal bitte nicht so vor, wie bei einem Verkehrsunfall und einem Auffahrunfall, sondern das ist bei einem 84-Millionen-Volk oder bei einem 500-Millionen-Menschen umfassenden Kontinent, ist das ein langer Prozess, der länger andauert als einfach nur ein Wochenende. Oh, wir wissen jetzt, das sind die Bösen. Und dieser Prozess dauert an. Dieser Prozess dauert an innerhalb der Europäischen Union, die Integration, die Aufgaben der Europäischen Union. Wenn Sie sich angeguckt haben, was Ursula von der Leyen sagt, wie sie sich das Sicherheitsspending, also die Investition in Sicherheit vorstellt bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das wäre an sich schon eine Sensation gewesen vor 5 Jahren. Wenn Sie sich angucken, wie wir unsere Verfassung ändern, wenn Sie sich überlegen, wie das Vereinigte Königreich und Frankreich sich direkt in ihren eigenen unmittelbaren Sicherheitsgefühl an das Schicksal der Ukraine gebunden fühlen, das hätten wir ja alles nicht für möglich gehalten. Da müssen wir ankommen. Und wenn wir das tun wir sukzessive, dann werden Sie sehen, dass wir enorme Aufwendungen treiben müssen, um uns vielleicht nicht souverän, aber doch unabhängiger zu halten. Und dann, wenn wir über Fähigkeiten reden, das werden wir jetzt hier auch nach dem NATO-Gipfel, Sie haben es ja schon angedeutet, da werden ja auch Kapazitäten besprochen werden, die dann umgesetzt werden in Menschen, Maschinen und am Ende auch in Geld, in Haushalten, dann werden Sie sehen, dass wir uns ja in diesem nächsten Jahrzehnt werden strecken müssen, sehr, sehr strecken müssen, damit wir diese Unabhängigkeit und unsere Art zu leben verteidigen können.
Was heißt strecken? Einmal nachgefragt. Wo soll das Geld herkommen?
Die politische Krücke, die wir haben, die ist ganz eindeutig. Weil wir ein Bündnis sind, machen wir diese Zahlen. Das ist wie mit dem 2%-Ziel nach Wales 2014. Das war mathematisch gesehen auch nicht besonders smart. Ja? Es geht um Fähigkeiten. Aber das politische Commitment innerhalb der NATO hat es dann nötig gemacht, auch so eine Zahl zu nennen. Und so ist es hier auch. Das Wichtigste ist, weg von den Zahlen hin zu den Fähigkeiten und unseren politischen Zielen. Wo kommt das Geld her? Ich sage voraus, wenn es uns gelingt, dass wir ein großes, großes wirtschaftliches Wachstum in Europa zu erzeugen, weil der Glaube der Welt oder ich kann es auch ein bisschen formalistischer sagen, der Glaube der Kapitalmärkte, daran ist, dass es eine Zukunft in Europa in Freiheit gibt, Kapitalfreiheit, Investitionsfreiheit und Möglichkeiten, Gewinne zu machen, weil es auf dem Rest der Welt wirklich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, die raue See ein bisschen höher schlägt. Wenn es uns gelingt, in diese neue, ich sage es mal ganz dramatisch, in das neue Zeitalter als Akteur einzusteigen, dann haben wir alle Möglichkeiten, das zu machen. Und zwar im Verbund, ja. Sicherheit im weitesten Sinne, Sicherheit von außen, äußeren Kräften, Sicherheit nach innen und auch das Commitment, dass wir hier auch noch in 200 Jahren die stärkste Wirtschaftsmacht der Europäischen Union haben. dann zieht das wirtschaftliche Folgen nach sich, von denen wird noch unsere Generation nach uns leben werden. Wenn uns das aber nicht gelingt, Herr Hans, dann können wir da die größte Armee der Welt hinstellen in der Ukraine und die Russen auch abschrecken von dem Schlimmsten. Aber wenn wir nicht als Gesellschaft davon auch profitieren können, dann haben Sie vollkommen recht, dann wird das ein so brutaler Verteidigungskampf, übrigens nicht nur im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch im Vereinigten Königreich, auch in Frankreich, das ist jetzt ja schon problematisch. Nein, wir brauchen ein Narrativ, das in die Zukunft gerichtet ist, das nicht nur sagt, wir wollen Russland abschrecken, dass es normal passiert, sondern dass wir in unser Land, in unseren Kontinent investieren, militärisch, infrastrukturmäßig, aber auch, ich sag mal, unser Mindset. Vielleicht ist es jetzt, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, Zeit, tatsächlich ernst zu machen mit dieser Supermacht Europa, wovon wir uns ja natürlich immer unwohl gefühlt haben als Deutsche mit unserer Geschichte. Aber wenn ich mir so angucke, was auf der Welt passiert, wenn nicht wir.
Naja, auf jeden Fall ist es ja gegenwärtig noch so, Bastian, dass die amerikanischen Soldaten in Europa und namentlich auch in Deutschland ein großes Maß an Sicherheit uns versprechen. Und es war ja immer die Befürchtung, jetzt auch vor der Wiederwahl von Donald Trump, dass er diese Soldaten möglicherweise zum Teil oder ganz abziehen könnte. Nun haben wir gehört bei dem Besuch von Friedrich Merz, dass Donald Trump zumindest knapp gesagt hat, ein knappes Ja, dass er die Soldaten dort stationiert lassen will. Das ist aber jetzt schon die Frage, kann man sich darauf verlassen? Also wie würdest du das einschätzen, die gegenwärtige Diskussion, vielleicht auch nicht nur im Weißen Haus, sondern im Kongress, im Hinblick auf die amerikanische Militärpräsenz in Europa und Deutschland? Bleiben die jetzt erstmal hier?
Er hat ja sogar noch mehr als ein knappes Ja gesagt. Er hat ja gesagt, ja, oh, not a problem, we're going to do it. Es klang noch freundlicher. Hat mich auch überrascht, tatsächlich, dass er das auf Nachfrage einer deutschen Journalistin dann doch relativ deutlich so gesagt hat. Er hat aber auch eingeschränkt gesagt, ja, aber they cost a lot. Oder die kosten uns auch ganz schön viel. Und das ist genau der Punkt. Für Trump ist natürlich alles, wie wir inzwischen wissen, transaktional. Und wenn ihm das gerade in die Agenda passt und er einen Feind im Äußeren sucht, dann findet er vielleicht wieder, dass die Truppen in Deutschland eigentlich ein bisschen zu viel sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es Leute wie Elbridge Colby gibt, die jetzt im Verteidigungsministerium sitzen, die den Pivot to China oder ja den Wechsel hin, Fokus auf China zu legen, propagieren und ihm auch täglich einflüstern sozusagen, dann kann das natürlich trotzdem passieren. Die Frage ist natürlich ein bisschen, wenn Sie nicht in Deutschland sind, sind Sie dann vielleicht in Polen, dann sind Sie immer noch in Europa und das würde uns vielleicht wirtschaftlich schaden, aber dann wären Sie ja immer noch da, um uns zu beschützen. Aber wie gesagt, man kann sich bei Trump eben auf nichts verlassen und das ist insbesondere bei Artikel 5, bei der Beistandspflicht im NATO-Vertrag natürlich ein Problem, denn Trump muss nicht irgendwie mit großem Krach und Bumm aus dem Verteidigungsbündnis austreten, sondern es kommt am Ende darauf an, das vergisst man manchmal beim Artikel 5, dass es immer noch die Entscheidung der jeweiligen Staaten und Regierungen ist, inwiefern sie sich dann bei Artikel 5 committen und dann kann Trump halt auch zur Not sagen, ja gut, ihr könnt gerne irgendwie Rammstein benutzen und irgendwie ein, zwei Flieger von uns oder so, aber irgendwie zahlenmäßig euch mit Truppen unterstützen, machen wir nicht, das kommt gar nicht in die Tüte. Und das ist natürlich ein Problem, das auch Friedrich Merz, hat er zumindest auch vorher uns Journalisten gesagt, ansprechen wollte im Oval Office, beziehungsweise beim Mittagessen dann. Und bisher habe ich nichts anderes gehört, das würde wahrscheinlich auch nicht nach außen dringen, das wäre eine Sicherheitsfrage, wenn Trump da gesagt hätte, ja nö, ich glaube, ich bin da langsam raus aus der Nummer. Ich glaube aber nicht, dass es so ist. Und wie du es auch gerade nochmal gesagt hast, die Mehrheit der amerikanischen Politiker im Kongress ist nach wie vor, glaube ich, sicherheitstechnisch zumindest committed, auch aus Eigeninteresse heraus der Amerikaner, nicht nur irgendwie aus Goodwill uns Europäern gegenüber.
Also kann man jetzt erstmal noch davon ausgehen, das bleibt so. Herr Hagverdi, Sie haben vorhin gesagt, sinngemäß, wir brauchen jetzt diesen Wirtschaftsaufschwung, damit auch wieder mehr Geld in die Staatskassen kommt und wir dann auch alles bezahlen können, um uns verteidigen zu können. Jetzt ist es ja aber so, dass Trumps Zollpolitik den deutschen Wirtschaftsaufschwung zumindest mal gefährdet. Noch hat die EU-Kommission ja nicht mit einem massiven Gegenschlag geantwortet. Da laufen die Diskussionen noch. Wie sehen Sie die Chancen, dass es da noch zu einer Einigung kommt?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich bin mir 100%ig sicher, dass es zu einer Einigung kommt.
100%.
Ich kann Ihnen nur leider nicht sagen, wann.
Worauf stützen Sie Ihre Überzeugung?
also erstmal muss man in der Politik immer optimistisch sein, ist ja vollkommen klar. Aber die Interessenüberlappung der beiden Wirtschaftsräume ist so groß wie bei keinen anderen Wirtschaftsräumen der Welt. Für uns ist das, wir denken an die Automobilindustrie, wir denken an den Stahl, den wir exportieren, wenn wir diese 50% Zölle hören. Aber was glauben Sie, was im US-Kongress los war, von der gesamten Manufacturing Base der USA, die auf diese Importe angewiesen sind und die mal eben ganz kurz seit Mitte letzter Woche, dieser Woche, sozusagen in ihre Bücher nicht 25% Zölle, sondern 50% Zölle schreiben müssen. Ja, das sind amerikanische Arbeitsplätze. Ja. Die machen jetzt auch richtig Druck auf den Kongress. Das passiert ja gleichzeitig. Nein, ich bin davon überzeugt, dass niedrigere Zölle, niedrigere Handelsbarrieren von Vorteil sind für beide Wirtschaftsräume. Ich weiß, dass das der US-Präsident nicht immer genauso sieht. Das wissen wir ja alle. Aber ein Großteil der amerikanischen und der europäischen Wirtschaft sieht das so. Ein Großteil der amerikanischen Politik sieht das so. Und deswegen wird es da langfristig zu etwas kommen, mit dem wir gut leben können. Ich glaube, dass man ein bisschen zuversichtlicher sein kann, wenn man sich so das Gesamttableau mal anschaut aus der Sicht des US-Präsidenten. Es geht hier nicht nur um die Europäische Union. Es geht hier um die Europäische Union, es geht um China. Es geht um Brasilien, um andere Wirtschaftsräume. Und es geht nicht nur um diesen Handel. Wir Deutsche, wir sehen das, ich meine, wir haben jetzt seit TTIP, machen wir das Fass jetzt immer wieder auf. Aber in Wahrheit ist es ja ein bisschen unterkomplex. Es geht nicht nur um den Handel von, dann denken wir mal an unsere Autos, wir haben jetzt noch die Frage mit Digital Services.
Also die Dienste der amerikanischen Digitalkonzerne.
Also mir sagen Experte, das könnte eine Wachstumsbranche der Zukunft sein. Kann ja sein, oder? So, könnte ja von Vorteil für amerikanische Unternehmen sein. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, wie eng verbunden wir sind mit Investitionen. Das Beispiel ist jetzt ja von Friedrich Merz absolut korrekt gewählt worden. Und ich weiß von seiner Delegation, dass er es dem Präsidenten zweimal gesagt hat. Das ist natürlich das BMW-Werk in den Südstaaten der USA, ja? Was man ja wirklich mal dem Rest der Welt erklären muss und nicht nur dem deutschen und amerikanischen Publikum. Das ist deutsches Geld, Milliarden, um ein Werk zu bauen im New Industrial Belt der USA. Das baut SUVs von BMW. Und jeder SUV BMW, der in Deutschland fährt, ist dort hergestellt worden. Jeder SUV BMW, der in Neuseeland fährt, ist dort hergestellt worden. Und jeder, der in Montana und in Florida fährt, ist dort hergestellt. Die gesamte Produktion. So, und das zu erklären, was das für ein Benefit ist, nicht nur in einer Handelsbilanz, sondern am Ende in gegenseitigen Investitionshöhen, das kriegen Sie in keinem anderen Wirtschaftsraum der Welt hin. In keinem anderen. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das zu einem Deal, zu einem guten Deal kommt, der uns wirtschaftlich auf beiden Seiten des Atlantiks dient. Aber ich kann Ihnen leider nicht sagen, wann das der Fall sein wird.
Also Zuversicht klingt erstmal gut. Und bei jemandem, der rational handelt, würde man auch sagen, okay, dann setzt man sich zusammen und macht einen Deal. Bastian, aber Trump ist ja unberechenbar. Das haben wir jetzt ja zigfach gesehen, dass er an einem Tag so entscheidet, am anderen so. Glaubst du auch, dass es so einen Deal geben könnte, weil am Ende eben die Fakten dann doch so ein starkes Gewicht haben, dass man sagt, man kommt da zusammen? Oder besteht nach wie vor das Risiko, dass Trump eben irrlichtert und irrational dann auch so einen Deal vereitelt?
Also ich glaube, das irrationale Moment an diesem Thema ist tatsächlich, dass Donald Trump ja in Zölle verliebt ist schon wahrscheinlich schon früher, aber auch seit den 80ern auf jeden Fall läuft er ja damit rum und markiert sozusagen mit der Handelsbilanz irgendwelche Ungerechtigkeiten, die, wenn man genau hinguckt, eigentlich gar nicht so bestehen, so wie es Herr Gverdi auch gerade gesagt hat. BMW sorgt für eine bessere Handelsbilanz, weil eben diese SUVs exportiert werden aus den USA heraus und nicht importiert werden. Aber es ist schon so, und ich glaube, da spielt die Europäische Union ziemlich klug 3D-Schach, wie man es so schön sagt, und wartet oder versucht zumindest so lange wie möglich abzuwarten und reagiert nicht massiv mit Gegenzöllen. Nämlich, man hofft darauf, dass die amerikanischen CEOs, und das sind sowohl die Digitalkonzerne, aber auch Industriekonzerne, kommt auf an welche, aber dass die eben den Druck auf Donald Trump erhöhen, Und das kann nicht anders, als darauf am Ende zu reagieren, weil die Fakten werden ihn am Ende einfach einholen. Er kann natürlich dann immer noch versuchen, irgendwie den Feind im Ausland zu suchen, in China oder sonst wo. Aber am Ende ist auch Donald Trump in diesem turbokapitalistischen System natürlich auch von Geldgebern abhängig, sage ich jetzt mal. Und ja, auch von der Stimmung auf der Straße. Und wenn der amerikanische Bürger ja wegen Inflation und so weiter ja dann auf einmal merkt, okay, ich habe doch eigentlich genau das Gegenteil gewählt, dann bekommt er ein Problem. Und ich glaube, Donald Trump macht immer so weit, wie es eben geht. Und dann ja knickt er irgendwie ein, ohne das öffentlich ja kenntlich zu machen, und blamet irgendjemand anders dafür dann, und er wurschtelt sich so weiter. Ich sage nicht, dass er deswegen zurücktreten wird müssen, sondern es wird zu einem Deal kommen, bin ich mir auch ganz sicher, wann es soweit sein wird und ob die EU so lange durchhalten kann, politisch betrachtet, ohne doch noch in Gegenzölle zu gehen. Aber zumindest hat man sich Zeit gekauft, und ich glaube, je länger man sich Zeit kauft, dann kommen auch noch die Gerichte hier ins Spiel, die dann ja auch versuchen, hier einen Keil dazwischen zu treiben. Ja, je mehr Zeit verstreicht, desto besser, würde ich mal sagen, für Europa.
Es wird einen Deal geben, höre ich jetzt, und das klingt ja jetzt erstmal ganz positiv. Ja, nochmal, Herr Hagverdi.
Darf ich das ergänzen, weil das direkt mit dem Besuch des Kanzlers am Donnerstag in Washington verbunden ist. Es ist ja gelungen, dass Friedrich Merz trotz der sehr speziellen Interessen der deutschen Automobilindustrie als alter, guter Europäer da nicht das Deutschlandlied gesungen hat, sondern weiß, das verhandelt die Europäische Union, das ist unsere Bargaining Position, das ist unsere ultimative Verhandlungsposition. Und das ist ja nicht immer gelungen, bei allen Mitgliedstaaten in allen Varianten gemeinsam nach außen aufzutreten. Also das ist auch eine Stärke gewesen, und das bleibt eine Stärke in dieser Konstellation, dass aus Deutschland die Verhandlungsposition Brüssels stärker gemacht wird. Das ist auch ein enormer Vorteil in dieser Situation. Man stelle sich vor, alle singen separat ihr eigenes nationales Lied in Washington und nach den Deals. Dann wären wir Teil und Herrscher, das würde gegen uns laufen. Das ist nicht der Fall, obwohl wir die größte Volkswirtschaft sind, obwohl wir spezielle Interessen haben. Ich glaube, da sind wir auch mit diesem Kanzler und mit der großen Koalition als ganz, ganz gut aufgestellt. Vielleicht haben wir auch eine günstige Konstellation gerade in der Kommission, kann ja auch sein. Ich bin da optimistischer als in der Vergangenheit, was Handelskonflikte mit den USA angegangen ist. Die haben wir ja alle naselang gehabt in den letzten Jahrzehnten. Die Herausforderung ist auch größer, aber wir stehen da gut zusammen.
Das klingt doch schon mal gut. Also Europa wird gestärkt durch die Herausforderungen aus West und Ost. Bastian, du wolltest dazu noch mal, wobei ich dich eigentlich noch nach ganz kurzen Einschätzungen zu diesem Streit zwischen Trump und Musk fragen wollte, zum Ende hin.
Das würde ich nur noch einmal ergänzen, weil ich glaube, dass Donald Trump das sogar inzwischen verstanden hat. Er hat es nämlich proaktiv angesprochen und gesagt, ja, ihr seid stark und die Zölle und so, ja, aber ich weiß ja, die EU ist dafür zuständig, nicht wahr? Und Merz hat dann gelegt und
gesagt, genau.
Und aber du bist auch trotzdem ein großes, starkes Land. Also du wirst damit auch viel zu tun haben. Und damit war das Thema aber abgefrühstückt.
Also lernen wir auch, Trump kann was lernen. Bastian, jetzt aber nochmal ganz knapp. Was ist da zwischen Musk und Trump? Kommen die jetzt wieder zusammen oder entzweien die sich jetzt komplett? Und was wären die Folgen?
Ja, sie wollen ja offenbar telefonieren. Was sie dann bei diesem Telefonat besprechen wollen, das werden wir dann sehen. Aber die Frage ist, ob sie diesen Streit, den sie jetzt vom Zaun gebrochen haben, über ihre jeweiligen sozialen Netzwerke, ob sie den nochmal beilegen können, das wage ich zu bezweifeln. Das sind jetzt, glaube ich, so hilflose Versuche, einen extrem großen Bruch, der sich schon lange angekündigt hat, innerhalb dieser rechtsnationalen MAGA-Bewegung, und die wiederum fusioniert ist mit einer rechtslibertären, antistaatlichen Bewegung. Ob das nochmal zu kitten ist, das wage ich zu bezweifeln. Meine These ist auf jeden Fall, dass das der erste große, sag ich mal, Krieg ist um die MAGA-Nachfolge von Donald Trump. Und das ist natürlich ohne Frage so. Irgendwann braucht diese Bewegung mit diesem charismatischen, starken Führer einen Nachfolger. Und in diesem Fall ist es eben Elon Musk als erster, der da jetzt ausschert. Und weil diese beiden Bewegungen eben auch sehr unterschiedliche Ziele verfolgen teilweise, die konnte man bisher kitten, eben auch durch die Figur Trump. Aber jetzt löst sich da langsam etwas auf, und ist Ausgang natürlich offen. Trump kann natürlich auch morgen wieder ganz lieb sein, genauso wie er eben böse sein kann. Und Musk hat aber tatsächlich, glaube ich, auch einfach persönlich ein, zwei Problemchen, die auch sehr offen zutage treten.
Das kann man wohl sagen und das kann man auch in deinen Texten nachlesen auf T-Online, Bastian. Also beispielsweise alles, was da mit den diversen Substanzen zu tun hat, die er sich so einwirft und natürlich auch deiner eigenen Unternehmerschaft, wo wir jetzt gesehen haben, dass der Börsenkurs von Tesla beispielsweise ziemlich abgeraucht ist. Dabei wollen wir es aber erstmal belassen bei diesem Tagesanbruch und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen beiden Gästen. Einmal Bastian bei dir in Washington zugeschaltet, wie immer bei uns beim America Update von T-Online. Dankeschön.
Dankeschön an euch.
Und an Metin Hagverdi, den Transatlantik Koordinator der Bundesregierung. Vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Schönen Gruß nach Washington.
Und auch bei Nicolas Lindgen bedanke ich mich, nämlich für die Produktion. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast gern, zum Beispiel auf Spotify oder in der Apple-App. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcasts@t-online.de. Der nächste Tagesanbruch kommt am Montag von unserem Chefreporter Johannes Bebermeier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.